Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und freue mich ganz besonders wieder auf unsere heutige Ausgabe. Ich habe im letzten Jahr, es ist jetzt ein gutes Jahr her, diesen Podcast ins Leben gerufen, um natürlich das Wissen zu teilen rund um die Themenbereiche Strategie und Kultur im Unternehmen. Natürlich wollen wir immer wieder Best-Practice-Beispiele bringen, woran Sie erkennen können, was man daraus lernen kann, um selbst natürlich sich intensiver mit den Themen in Ihren Unternehmen zu beschäftigen. Wir wollen aber auch über Dinge sprechen, die nicht gut funktioniert haben in den letzten 30 Jahren. Also Erfahrungsberichte mit aller Offenheit und aller Ehrlichkeit, um natürlich damit einen Mehrwert zu schaffen. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast eingeladen, der sich in einer Branche in den letzten Jahren intensiv bewegt hat, wo es um Zukunft geht. Und wir haben vor vielen Jahren schon über das Thema Videomeetings, Online-Meetings und so weiter gesprochen. Und was das jetzt mit aller Konsequenz bedeutet und wie schnell das ganze Thema uns auch eingeholt hat, das haben wir jetzt in der Corona-Zeit alle erleben dürfen. Und was wirklich dahinter steckt und wie man das professionell machen kann, darüber möchte ich heute mit dem Gründer, Geschäftsführer und Inhaber von MVC sprechen, mit Sven Damberger. Und wir sind auch in den CIC-Prozess jetzt vor einem guten Jahr auch eingestiegen. Und was ihn dazu bewogen hat, mit uns in die Zusammenarbeit zu gehen, darüber wollen wir auch sprechen heute. Und von daher freue ich mich auf viele, viele spannende Impulse und freue mich auf unseren heutigen Gast und wünsche Ihnen viel Spaß bei unserer heutigen Ausgabe.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Sven, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, heute auch da dieses Gespräch mit uns zu führen oder mit mir zu führen. Und ich bin schon sehr gespannt. Wir haben ja schon viele, muss man sagen, auch gute Gespräche jetzt auch so rund um unseren Prozess geführt in der letzten Zeit. Und du hast wirklich viel zu erzählen und viel zu berichten und bist eine Persönlichkeit, die sehr viel Hintergrund und sehr viel Tiefgang auch hat. Das kann ich vielleicht schon mal so zum Eingang auch schon mal erzählen. Und von daher freue ich mich auf unser Gespräch. Und deswegen, bevor wir loslegen und einsteigen, möchte ich dir natürlich erstmal die Gelegenheit geben, dich vorzustellen und dass du erstmal erzählst, wer du bist, was du machst und wie du auch zur MVC gekommen bist. Und so steigen wir ins Gespräch ein. Herzlich willkommen, lieber Sven.
Ja, lieber Andreas, herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freue mich sehr, dass ich hier mit dir heute den Podcast bestreiten darf. Ist für mich eine Premiere. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, mein Name ist Sven Damberger. Ich bin Unternehmer seit 30 Jahren, würde ich mal sagen, so ungefähr, also schon viele, viele Jahre. Seit über 20 Jahren jetzt bei der MVC. Gründer der MVC bin ich nicht übrigens. Das hat mein Geschäftspartner Toni Kula mal vor 27 Jahren ins Leben gerufen. Also schon für die Technik Videokommunikation sehr, sehr früh. Wir waren eine der ersten, wenn nicht die ersten in Deutschland, die sich für das Thema begeistert haben. Und das musste man ja auch. Man musste sich damals für die Technik begeistern, weil vieles lief ja noch nicht so wie heute.
Ja, das finde ich ein sehr spannender Einstieg. Ja, heute für viele ist es ja mittlerweile selbstverständlich geworden. Aber vielleicht erzählst du wirklich noch mal so ganz kurz diese Anfänge. Ja, wie ging das überhaupt los? Und ich meine, ich erinnere mich ja immer noch so an 1992, wo ich seinerzeit mal in London war. Und auf einmal neben mir bei einer Frau in der Handtasche piepte es auf einmal. Und ich denke, was ist denn da los? Und dann nahm die so ein komisches Teil raus, zog dran und fing damit an zu telefonieren. Also ich habe gedacht, ich bin auf dem Mars gelandet. Also wie ging das? So waren meine ersten Kontakte seinerzeit mal mit einem Handy oder mit einem Mobilfunkgerät. Wie ging das denn überhaupt los mit dieser ganzen Videocommunication?
Ja, also ich sag mal, es gibt natürlich eine lange Geschichte. Ich fange mal da an, wie ich es kennengelernt habe vor über 20 Jahren. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, Videokommunikation war was ganz Besonderes und von der Technik her hat man oft Röhrenmonitore verwendet, also wirklich große Fernseher, die man dann mit spezieller Kameratechnik ausgestattet hat Und das Besondere damals war eben, dass es oft über ISDN lief. Mhm. Das heißt also, nicht wie heute über Internetleitung, sondern ISDN-Leitung. Und das Aufregende damals war immer dann, dass diese ISDN-Leitungen gebündelt und funktionieren mussten. Das heißt, wenn wir irgendeine Kundendemo hatten, lief uns immer der Schweiß über die Stirn, ob das auch wirklich funktionierte. Das Zeichen dafür waren so 6 Punkte, die erst alle rot waren auf dem Bildschirm, dann gelb und dann grün werden musste. Und nur dann kam die Verbindung zustande. Also es war Wahnsinn, was für ein Aufwand jeweils in die Demos reinlief. Und zwar auch nicht besonders stabil, muss man sagen. Aber es war schon damals eine faszinierende Technik.
Sven, also jetzt so gefühlt für mich, wir hatten interessanterweise, das habe ich auch immer gerne stolz erzählt, ja, direkt vor Corona und keiner hatte an Corona gedacht, uns grandioserweise bei CEC dazu entschlossen, wir führen Teams bei uns ein, ja. Und ja, wir haben tatsächlich vor Corona schon unser erstes Online-Meeting gemacht, ja, mit unseren Mitarbeitern, die ja auch quer durch Deutschland und Spanien ja unterwegs sind. Viele wissen ja, dass Christiane in oder auf Mallorca auch lebt. Und da haben wir dann das erste Online-Meeting gemacht, just damit dann kam Corona. Wer hat denn vorher schon mit Online-Meetings gearbeitet? Also eure Geschichte ist ja schon viel länger. Seit wann gibt es denn Online-Meetings? Oder wer hat denn schon mit so einer Technik gearbeitet, bevor das dann so in die Breite ging?
Genau, also das war ursprünglich eigentlich eine Sache für die ganz großen Unternehmen, also DAX-Unternehmen, sage ich jetzt mal, und sehr große Mittelständler. Nur die haben sich diese Technik geleistet. Das waren ja pro Raum oft 6-stellige Beträge, die das kostete, um einen Raum auszustatten. Und man brauchte ja mindestens mal 2, um die Videokonferenz zu machen. Und die Firmen haben damals Projekte gemacht, vielleicht mit 5 oder 10 Räumen, die sie ausgestattet haben, und haben das meist dann für die internationalen Strecken auch verwendet. Ich sag mal Frankfurt, New York, London, Asien und so weiter. Dort wurden diese Räume eingerichtet, weil sie halt sehr exklusiv waren und meist auch nur für den Vorstandsbereich.
Ah, okay. Und wie lange geht das schon? Also wie lange arbeitet man schon mit solcher Technik? Also wie weit würdest du das zurückdatieren?
Ja, also zurückdatiert, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also ich glaube, in 30er Jahren hat es schon erste Videoschaltungen gegeben, auch in Deutschland. Aber da bin ich jetzt also vor meiner Zeit, also davor, vor 20, 25 Jahren bin ich eigentlich nicht so richtig im Thema, kann ich dir jetzt nicht die Historie genau abbilden. Aber wie gesagt, es war eine sehr exklusive Geschichte. Wir haben allerdings früh schon begonnen und wollten das eben demokratisieren. Daher auch der Name mobile Videokommunikation unserer Firma. Fragt man sich heute, was heißt das eigentlich? Der Grundgedanke war damals schon, diese neueste Technik allen zur Verfügung zu stellen, also mobil zu vermieten, sodass der teure Kaufpreis nicht gezahlt werden musste, sondern nur ein Nutzungsentgelt oder ein Monatspreis. Mhm. Das war eigentlich die Gründungsidee der Firma.
Mhm. Gut, und jetzt, ich meine, ihr macht das ja jetzt schon ein bisschen länger, also nicht erst seit Corona, ihr seid ja nicht in der Corona-Zeit entstanden. Also da ist so ein bisschen vielleicht auch mal die Geschichte von MVC. Wer seid ihr, was macht ihr? Ihr seid in wunderschönen Räumlichkeiten. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich zum Campus nach Kronberg fahren darf. Und das Mittagessen übrigens da ist immer für mich ein Hochgenuss. Ja. Und also von daher, vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen eure Geschichte, die Geschichte von MVC.
Ja, die Firma wurde ursprünglich in Frankfurt gegründet. Ist dann viele Jahre in Rödelheim, Frankfurt-Rödelheim gewesen und dann vor jetzt mittlerweile, ich würde mal sagen 10 Jahren ungefähr, hat sich der Markt ja gewandelt und wir wollten auch viel stärker die Kunden beraten und dachten, wir brauchen dann auch ein anderes Umfeld. In Rödelheim war das mehr so ein Gewerbeumfeld und wir wollten eben auch attraktiver Arbeitgeber sein und junge Leute gewinnen, die eben einfach ein modernes Campus Feeling auch bei der Arbeit haben wollen. Und da waren wir froh, dass wir eben vor 10 Jahren hier bei Accenture am Campus in Kronberg tolle Büroräumlichkeiten gefunden haben. Und jetzt haben wir nochmal im Rahmen der Nacht-Corona-Krise und der Reduktion von Büroflächen haben wir jetzt nochmal die Chance gehabt, umzuziehen und sind jetzt hier ganz herrlich in der 5. Etage mit Blick in den Taunus auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit der Frankfurter Skyline. Und natürlich, der Campus insgesamt ist einfach ein ganz tolles Arbeitsumfeld. Du hast es schon erwähnt, für mich die weltbeste Kantine, kann man nicht sagen, Mitarbeiterrestaurant. Also es ist wirklich ein Highlight, regionale Küche, frisch, ökologisch, einwandfrei und so weiter. Also ganz toll.
Also ist auf jeden Fall eindeutig mit ein Grund, warum ich immer dafür plädiere, dass wir kein Online-Meeting machen.
Ja, genau.
Ich würde tatsächlich gerne nach Kronberg kommen immer.
Ja, genau. Ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil uns wurde eigentlich ja immer unterstellt, weil wir das Videothema und Online-Meetings oder virtuelle Meetings allgemein so stark propagieren, dass wir eigentlich alle Meetings auch so machen wollen. Aber das sollte ja eigentlich immer nur eine Möglichkeit sein, die man hat, um Meetings durchzuführen, um einfach flexibler zu sein, Zeit zu sparen, effizienter zu arbeiten und so weiter. Aber die persönlichen Meetings sind nach wie vor natürlich sehr wichtig.
Ja, dann ohne natürlich deinen Namen zu nennen, du hast es jetzt bisher ausgespart, aber ich möchte schon nochmal dir da ein paar Worte geben, dazu zu sagen, für wen ihr eigentlich arbeitet, ja, weil ihr seid ja mit MVC da schon sehr besonders unterwegs. Also ihr rüstet ja jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber es geht ja nicht darum, jetzt, ich sage jetzt mal, einen kleinen Mittelständler auszurüsten mit ein paar Räumen, sondern ihr habt ja ein ganz besonderes Klientel und seid auch in einem ganz besonderen Spielfeld auch tätig. Und das unterstreicht ja die Professionalität, in der ihr euch bewegt. Und das wäre für mich dann auch gleich die Überleitung zu dem, was wir mit unserem Prozess ja mit euch auch machen gerade. Aber vielleicht sagst du noch mal ein bisschen dazu, wo ihr überhaupt unterwegs seid und wer da so eure Kunden sind und was da so eure Spielwiese ist.
Ja, herzlichen Dank, Andreas, dass du mir diese Vorlage gibst. Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir also seit vielen Jahren, also nicht erst seit gestern, sondern viele Kundenbeziehungen sind also 10, 15 Jahre lang oder sogar noch länger. Und wir bedienen also einen guten Teil der DAX-Unternehmen in Deutschland. Wie gesagt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber dort helfen wir den Unternehmen besser zu kommunizieren. Das heißt, oft treffen diese Firmen schon die Entscheidung, mit welcher Architektur Microsoft oder Cisco sie arbeiten wollen. Aber dann entsteht ja die Frage, wie setze ich das jetzt um in Konferenzräumen? Was muss ich da beachten? Wie kann ich das standardisieren? Das sind so heute die großen Fragen, weil die Kunden eben im Zuge des hybriden Arbeitens viel, viel mehr Besprechungsräume ausstatten wollen. Wir haben ja gesagt, in der Anfangsphase waren es vielleicht 5 oder 10 Räume, die Kunden ausgestattet haben. Aber heute beginnen die Projekte in der Regel mit 20 oder 30 Räumen und gehen auch in Richtung 100 oder sogar tausende Räume, weil die Kunden heute praktisch alle Konferenzräume mit Videotechnik ausstatten wollen.
Und sind ja dann meistens ja, wie du schon sagst, DAX-Unternehmen, die ja international unterwegs sind. Ich habe gerade mitgekriegt, einer deiner wichtigsten Mitarbeiter ist, glaube ich, gerade in Indien. Ist da gerade ein Projekt am Umsetzen. Und also ihr
seid also ich will jetzt also nicht nur die DAX-Unternehmen erwähnen. Wir haben auch sehr große Mittelständler, die wir bedienen. Also das ist jetzt gerade dieser Kunde, von dem du sprichst, ein sehr renommiertes Unternehmen. Aber viele der Mittelständler, die wir in Deutschland haben, sind ja sehr international, haben also auf der ganzen Welt Standorte. Und dann macht natürlich die Technik besonders viel Sinn. Ich darf vielleicht hier auch noch erwähnen, wir haben so zwei Geschäftsfelder. Das eine ist dieses Raumgeschäft, also wo es darum geht, Konferenzräume optimal auszustatten. Und das andere Geschäft ist das UCC-Geschäft, wo es also letztlich um die moderne Telefonie geht, dass man mit einem Tool sozusagen alle Kommunikationsbedürfnisse abdecken kann. Das sind so die beiden Bereiche, in denen wir tätig sind.
Ja, mein lieber Sven, dann wir haben uns kennengelernt, ja, vor, ich glaube, ein gutes Jahr müsste es jetzt sogar her sein, im Rahmen eines unserer ja schon viel und oft erwähnten Roundtables im Frankfurter Airport Center mit Kai Lied. Und du hast da gesessen, warst mit Svea, mit deiner Frau zusammen da und hast dann auch erzählt, wie ihr seid, was ihr macht und dass ihr bei Great Place to Work schon sehr, sehr gut platziert gewesen seid, regelmäßig bei Great Place to Work ihr auch mitmacht, ja. Und dann hast du dich entschlossen, mit uns in eine Zusammenarbeit zu gehen. Und was du erzählt hast, das hat sich schon alles sehr professionell angehört. Ihr habt schon viel gemacht in den letzten Jahren und alle Dinge, die ich dir erzählt habe, waren dir sehr bekannt. Ja.
Ja.
Und jetzt, warum hast du dich zur Zusammenarbeit mit CIC entschlossen und was sind die Dinge, die du dir jetzt auch von unserer Zusammenarbeit erwartest und wo stehen wir so jetzt im Prozess? Also erzähl mal so ein bisschen.
Ja, genau. Also wie du sagst, wir haben schon viele Jahre mehrfach, also 3 oder 4 Mal bei Great Place to Work mitgemacht und haben uns eigentlich immer auch verbessert. Aber wir kennen uns ja eigentlich schon ein bisschen länger, jedenfalls vom Sehen, weil ich dich bei den hessischen Prämierungen schon gesehen habe. Und dann so ein bisschen, ich gebe es ja zu, ich bin ja auch wettbewerbsorientiert, dann neidvoll geschaut habe auf die ersten Plätze, die du da betreut hast. Und wir glauben eben einfach, dass es doch wichtig ist, jetzt gerade um in dieser Zeit knapper Talente eben das Thema Great Place to Work eben besonders nach vorne zu stellen und dort weiterzuarbeiten, um eben auch wirklich noch stärker ein Mitarbeitermagnet zu sein. Das ist sozusagen eigentlich der Hintergrund, den wir anstreben. Aber da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, es geht jetzt nicht um die Platzierung, um der Platzierung willen, sondern tatsächlich um den Prozess und um einfach noch mitarbeiterorientiert zu arbeiten. Mhm. Und mein Ansatz war eigentlich schon ganz, ganz viele Jahre, also seitdem ich Unternehmer bin, ich wollte immer Führung auf Augenhöhe, ich wollte einfach eine Unternehmung haben, die offen ist, wo die Mitarbeiter sich einbringen können, wo man aber auch den Chef kritisieren kann, wo man einfach einen Austausch hat, der nicht von Hierarchiegrenzen irgendwie beschränkt ist. Und ich glaube, das ist so eine gemeinsame Leidenschaft, die wir da haben. Und dazu kommt ja auch nochmal das Thema, diese Grundlagen, das St. Gallener Management-System und das Why. Das sind eben Themen, die mich lange beschäftigen schon. Und ich finde es halt toll, dass du hier eine Kombination gefunden hast, wo diese beiden Dinge, also einmal so dieses theoretische, analytische und dann auf der anderen Seite das Emotionale, wirklich sehr gut zusammenkommen. Und das ist für mich ja ein Volltreffer.
Vielen Dank ja für das Feedback. Und also als wir uns die ersten Male dann zusammengesetzt haben und uns die Sachen angeschaut haben, die ihr bis jetzt schon auch gemacht habt, ja, hast du mir mit ja auch einem großen Selbstverständnis dann gezeigt, was ihr schon zum Thema Leitbild entwickelt habt, ja, dass ihr auch schon euch mit dem Thema Strategie ja intensiv auseinandergesetzt habt und so weiter. Also nochmal, alle Themen, mit denen ich jetzt da ankam oder mit denen wir jetzt ankamen, waren für dich nicht neu, sondern ganz im Gegenteil. Ja, du konntest mir da schon viel vorweisen und viel zeigen, aber trotzdem warst du nochmal bereit, dich quasi in diesen Prozess fast wie in der Nullsituation reinzubegeben. Ja, ja. Und wir haben dann nochmal angefangen, wirklich tatsächlich erstmal mit allen Beteiligten die Vision 2032 ja zu entwickeln. Und da vielleicht nochmal ein paar Worte dazu. Wie ist es dir damit gegangen?
Ja, genau. Also erstmal wieso, weshalb, warum? Die Sache ist ganz klar, wir sind seit vielen Jahren sehr erfolgreich am Markt unterwegs. Und du hast es ja schon erwähnt, in der Corona-Krise waren natürlich für uns sehr, sehr erfolgreiche Jahre. Aber als Unternehmer hat man ja immer wieder neue Ziele, die man sich setzt. Und wir wollten einfach noch mehr erreichen. Und dazu muss man eben auch auf die Basics zurückgehen. Und der Grund ist einfach, dass man sagt, okay, also wie ist mir dabei gegangen? Für mich sehr schwierig, das weißt du auch, weil ich doch ein ungeduldiger Mensch bin, der auch schnell voranmachen will. Und wenn man dann nochmal ganz wirklich bei der Mission, Vision anfängt und du hast mich ja, kann man ruhig sagen, dazu gezwungen, auch wirklich das ganz breit im Team zu diskutieren. Und ich kann jetzt mit Stolz sagen, dass 90% der Mitarbeiter, die wir haben, auch an der Mission, Vision mitgewirkt haben. Und jetzt nicht nur einfach in der Veranstaltung das angehört haben, sondern tatsächlich eben einzelne Formulierungen geliefert haben oder kritische Anmerkungen geliefert haben oder Verbesserungen und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr integrativer Prozess und das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es Personen wie mir, die sehr schnell voranschreiten wollen und die sehr in der Zukunft leben, natürlich einiges an Geduld abverlangt. Mhm. Aber warum habe ich es gemacht? Ich glaube, dass man eben diese Didaktik, die du entwickelt hast, brauchst, um wirklich kontinuierlich das Team mit einzubeziehen und nicht als Unternehmer, der eine Vision, der eine Idee hat, da irgendwie vorzupreschen und das Team irgendwie abzuhängen. Also diese ständigen Feedback-Schleifen zwischen was passiert am Markt, welche Möglichkeiten hat man, wie muss man die Firma entwickeln und dann mit dem Führungsteam, aber auch mit den einzelnen Mitarbeitern das wirklich zu diskutieren und da den richtigen Weg zu finden, das ist eine Sache, die wir durch dich hier noch viel besser hinbekommen haben.
Ja, das kann ich so widerspiegeln. Also die Visionsentwicklung habe ich ja auch wirklich fast komplett mit euch gemacht. Jörg Pinke hat auch teilweise noch mit unterstützt, aber ich war ja schon viel auch in den Workshops mit euch da auch dabei. Und ich fand es sehr, sehr spannend auch, ja, weil wir hatten ja zweimal so einen Punkt, also auf den zweiten möchte ich auch gerne gleich nochmal eingehen. Also so, aus unserer Sicht war alles klar, ja. Und dann, als wir mit den Mitarbeitern wirklich in diese Workshops reingegangen sind, war auf einmal viel nicht klar, ja. Und es hat wirklich nochmal in den Gesprächen, im Austausch, und wir haben ja nochmal eine Schleife gefahren, bis wir dann wirklich die Vision formuliert hatten und wirklich alles klar war und alle ihren Beitrag dazu geleistet hatten. Und dann, als wir fast fertig waren, hatte ich ja nochmal so ein Besentest Termin gemacht mit denjenigen, die dann quasi vorher nicht konnten. Und das war interessant. Das war die kritischste Gruppe. Ja, und die hat nochmal so viel Content geliefert und die Beiträge geleistet. Du hast ja gesagt, nee, jetzt packen wir sie nicht mehr an, die Vision. Und, jetzt ist sie
bitte
fertig,
nicht.
Ja. Aber da war so viel Gutes noch dabei. Und das haben wir ja dann auch nochmal berücksichtigt. Ja, und dann haben wir gesagt, so jetzt ist es erst rund. Also ich fand das so spannend, ja, dass das eigentlich erst dann wirklich es bei vielen so richtig geklickt hat.
Ja, genau. Also das kann ich bestätigen, und es war für mich auch eine Überraschung. Und deswegen haben wir das Jahresmotto für dieses Jahr auch gewählt, Klarheit für alle, weil ich habe nicht gedacht, dass es so viel Unklarheit gibt. Ne? Also ich meine, wir sind ja jetzt nicht irgendwie ein Systemhaus, was unglaublich viele Dinge anbietet, sondern wir sind ein Komplettanbieter, der sich wirklich ganz stark auf diese Themen Video und virtuelle Konferenzen konzentriert. Und wir machen das auch seit vielen Jahren. Und dass dann trotzdem eben doch Unklarheit in bestimmten Dingen besteht, das hat mich auch überrascht.
Genau, Sven, das ist wirklich danke, dass du da auch so offen damit umgehst, ja, und das auch so kommunizierst, weil das ist wirklich einer, finde ich, unserer Kernpunkte, die wir an der Stelle auch nochmal rausstellen sollen. Viele Unternehmer denken, es ist doch alles klar. Ja, und dass, wenn du mit vielen Unternehmern redest, ja, die haben ja genau diese Überzeugung, ja, auch wenn du dich mit denen austauschst, die denken, es ist alles klar. Ja, und das hatte ich genau zweimal bei euch, also das war der erste Punkt, ja. Mhm. Und der zweite Punkt, den fand ich noch viel, viel spannender, als wir bei den strategischen Zielen waren. Und wir haben die strategischen Ziele ja dann nach der Struktur aufgebaut, ja, Strategiefelder, Geschäftsfelder und so weiter. Und da sind wir beide sogar eher reingegangen in den Workshop, haben gedacht, dass das sehr klar war, ja, oder sehr klar ist. Und dann, glaube ich, waren diese Diskussionen, die waren nochmal wirklich Gold wert, oder?
Ja, also wirklich, ich empfinde das so. Also ich kann das also jetzt, meine, gut, ich muss sagen, ich bin am Anfang des Prozesses, ne, ist klar. Aber ich stelle jetzt schon fest, in Gesprächen mit Mitarbeitern, wo ich mich dann immer wieder auch auf die strategischen Ziele oder die Mission, Vision beziehe, dass dadurch eben einfach ein besseres gemeinsames Verständnis ist und ich nicht mehr, was ich in der Vergangenheit immer nicht verstanden habe, teilweise so bei Adam und Eva wieder anfangen musste. Du hast ja das Bild hier Sisyphus gewählt, ne? Also, und das, dazu muss man ja sagen, die sind über viele Jahre extrem erfolgreich, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie so keine Ahnung haben, was wir machen, sondern da ist ja schon ein ganz toller Markterfolg und auch die Anerkennung der Kunden und das Kundenfeedback und so weiter. Und trotzdem ist da eigentlich doch so viel, was verbessert werden kann.
Ja, so viel Potenzial auf einmal.
Ja, so viel Potenzial, genau.
Genau. Und auch, ich glaube, gerade durch die Diskussion, die wir zu den strategischen Geschäftsfeldern auch vorgenommen haben, ist nochmal viel deutlich geworden, wo die Potenziale wirklich liegen und wie man auch jetzt im strategischen Vertrieb und so weiter da nochmal viel zielgerichteter jetzt auch vorgehen kann. Und auch die Maßnahmen, die wir jetzt dazu entwickelt haben, oder wir hatten vorher nochmal so ein Vorbereitungsmeeting haben das Jahresziel beim Buch nochmal jetzt verabschiedet und also gut wie verabschiedet. Und die Qualität der Maßnahmen, auch gerade im Bereich Vertrieb, also das war jetzt schon, das war, glaube ich, ein großer Sprung nochmal in die richtige Richtung.
Ja, genau. Also da jetzt auch nochmal ein großes Lob an das Strategieteam, die ja vielleicht auch denn hier mal zuhören.
Sie sollten es anhören, zumindest.
Also wirklich mit tollem Engagement. Diese strategischen Ziele, aber jetzt auch die Maßnahmen entwickelt und auch schon mit einer Klarheit die entsprechenden Pain Points und Schwerpunktprobleme angesprochen und dann auch Maßnahmen dafür entwickelt. Also das macht schon Spaß, wenn ich sehe, wie viel Begeisterung da damit gearbeitet wird. Also da muss ich dem ganzen Team, nicht muss, darf ich, kann ich dem ganzen Team ein großes Lob aussprechen.
Ja, ihr habt eine tolle Vision entwickelt. Ihr habt Ziele klar definiert jetzt auch mit allen Beteiligten zusammen. Auch nochmal schöne Wachstumsziele für die nächsten Jahre, qualitativ und quantitativ. Und ich glaube, die Chance der Umsetzung auch bei dem Markt, der besteht, ist natürlich sehr, sehr hoch. Oder wie schätzt du das jetzt aus deiner kritischen, ich meine, du bist ein Fachmann in dem Bereich und du kannst deinen Markt gut einschätzen. Hätte ich auch ohne uns jetzt oder ohne den Prozess ja laufen können. Also
Genau. Naja, also es ist ja so, also der Markt wächst ja enorm, nicht? Also wenn man diese beiden Teilmärkte mal anguckt, wir haben heute immer noch, was uns ja seit Jahren beschäftigt hat, vielleicht im Durchschnitt eine Ausstattung von 8-9% der Konferenzräume mit Videotechnik. Da ist also ein riesiges Potenzial. Und Microsoft zum Beispiel schätzt, dass das in den nächsten Jahren auf im Durchschnitt 30% steigen wird. Also da ist also ein sehr, sehr großes Wachstum von 20% plus pro Jahr einfach drin. Und in dem anderen Bereich, in der UCC, also in dieser vereinheitlichten Telefonie, ist es so aus unserer Sicht, dass viele Firmen in der Pandemie jetzt vielleicht erstmal so eine Lösung wie Teams oder Webex oder Zoom oder GoToMeeting oder was auch immer eingeführt haben, um dann eben einfach mit den Kollegen im Homeoffice vernünftig kommunizieren zu können, aber immer noch nicht praktisch die bestehende Telefonanlage oder die verschiedenen Tools, die sie haben. Manche haben denn 3-4 Tools, vereinheitlicht auf eine Plattform zusammengeführt haben. Und auch das, da sehen wir auch jetzt einen starken Nachholbedarf in Deutschland von 20%. Von der öffentlichen Hand gar nicht zu sprechen. Da ist ja noch sehr, sehr viel mehr noch zu tun. Also die Wachstumschancen sind riesig. Aber ja, eine Wachstumschance allein bringt ja noch nichts. Man muss sie ja strukturiert angehen. Ja. Und unser Markt zeigt sich ja, ist ja jetzt in einer anderen Phase. Ist ja nicht mehr so wie früher vor 10 Jahren, dass wir mit Leuten sprechen, die sich für die Technologie begeistern, also Early Adapter und so weiter, sondern wir kommen ja jetzt immer mehr in den Massenmarkt rein. Und da sind natürlich andere Herausforderungen. Die Projekte werden größer, die Logistik muss beherrscht werden, es muss noch viel größere Dimensionen erledigt werden. Also wir statten teilweise in Projekten hunderte von Räumen aus. Das muss man ja alles hinbekommen und zur Kundenzufriedenheit auch hinbekommen. Und wir müssen uns natürlich immer überlegen, wie können wir immer noch etwas mehr bieten als das, was am Markt in den tollen Tools überhaupt schon drin ist.
Aber es ist ganz, ganz interessant, wie du sagst. Also gefühlt hat man ja irgendwie so den Eindruck, auch jetzt gerade durch die Corona-Zeit, jeder hat eine Kamera auf seinem Rechner sitzen und alle sind irgendwie in der Lage, da remote zu arbeiten oder Online-Meetings zu machen. Aber du sagst, dass die Durchdringung ist nach wie vor eigentlich sehr niedrig, wenn ich das ja richtig höre.
Ja, das muss man vielleicht nochmal genauer erläutern. Also das, was wir jetzt hier so machen, so ein Zoom-Meeting jetzt so, ne, das kann ja jetzt praktisch heute fast jeder machen. Das ist ja auch preiswert. Die Software ist auf jedem Rechner. Manche haben dann eben auch verschiedene Software auf dem Rechner noch. Da ist dann vielleicht nachher die Frage, wie wechsle ich da und so. Aber nein, ich habe jetzt über die Räume gesprochen. Das heißt, die Firmen versuchen ja, die Mitarbeiter wieder mehr und mehr ins Büro zurückzugewinnen. Und dann hast du halt dann Konferenzräume, die vielleicht mit alter Technik ausgestattet sind. Und wo du dann vielleicht, ich habe das früher immer Tischkonferenzen genannt, weil wenn da so 8 Leute oder 4 Leute um einen Tisch sitzen, dann war die Kamera früher so schlecht eingestellt, dass hauptsächlich der Tisch zu sehen war und die Gesichter und die einzelne Mimik eigentlich nicht. Ja, und da gibt es ja heute durch KI ganz tolle Möglichkeiten, dass die Kamera automatisch den richtigen Bildausschnitt wählt, dass man noch zusätzliche Kameras einfügt, sodass jeder auch von vorne zu sehen ist und diese ganzen Dinge. Also dass in den Konferenzräumen, in den Meetingräumen der Firmen, dass dort auch sehr gute Technik ist, ohne dass die Kunden dann riesige Summen ausgeben, sondern eben auch wirklich durch die guten Preise, die es mittlerweile gibt, eben sämtliche Räume ausstatten können. Darum geht es eigentlich, ne? Also die Ausstattung der Meetingräume und die Vereinheitlichung der Plattform. Denn es ist für die Nutzer der Technik dann doch verwirrend, wenn sie jetzt am Vormittag ein Zoom-Meeting machen, danach machen sie ein WebEx-Meeting, dann Teams-Meeting und so weiter. Dann geht plötzlich die Kamera nicht oder wird nicht erkannt, das Mikrofon und solche Kleinigkeiten, die nachher, ja, für den Profi, der bleibt dann ruhig und guckt nochmal in Einstellungen. Aber für die Nutzer ist sowas Stress. Und die sollen sich ja auch auf den Meeting-Inhalt konzentrieren. Die wollen ja mit ihren Kollegen irgendwie eine Marketingstrategie besprechen oder wollen Produktdesign ändern oder wollen an einer neuen Geschäftsidee arbeiten oder so, nicht? Und wollen also nicht durch die Technik irgendwie abgelenkt oder verunsichert werden.
Und da bietet ihr ja nicht nur die Einrichtung an, ja, sondern ja auch bis hin zu allen Serviceleistungen. Also dass ihr quasi dann dafür sorgt, dass genau diese Dinge alle reibungslos funktionieren.
Richtig, richtig. Wir helfen dann auch bei der Umsetzung, machen auch Videos und so weiter, um den Nutzer das zu verbessern. Und in dem Bereich wollen wir uns auch noch weiter verstärken. So ein bisschen auch nach dem Motto Why, nicht, dass man sagt, okay, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass die Kunden den Konferenzsysteme anschaffen oder eine neue UCC-Anlage machen. Die wollen ja nicht die Investitionen haben oder die wollen nicht die schönsten Räume haben, sondern sie wollen eben wirklich den Meeting-Erfolg. Sie wollen erreichen, dass die Meetings effizienter sind, dass da nicht so viele Leute sind, die eigentlich gar keinen Beitrag leisten und sich vielleicht besser rausgehen sollten aus dem Meeting, dass weniger Leute dann wirklich konzentriert an der Lösung des Problems dann arbeiten oder die neue Marketingstrategie entwickeln oder das neue Produkt, das neue Auto schneller entwickeln und so weiter. Ne? Also die Meetingkultur in Deutschland kann ja oder weltweit kann ja noch deutlich verbessert und effizienter werden und da wollen wir einfach einen Beitrag.
Ja, also das heißt, weil ich meine, wir haben es ja auch oft gehabt jetzt in den letzten Jahren und jetzt auch immer wieder in Diskussionen, machen wir das Meeting online, machen wir es vor Ort, ja. Und also wir hatten natürlich in der Corona-Zeit haben wir ja zum Beispiel alle Strategietage auch oder Leitbildtage mit großen Teilnehmerzahlen haben wir alles online gemacht, ja. Und jetzt war ja schon so wieder eher der Wunsch, wir machen wieder was vor Ort. Aber ich glaube, die Entwicklung ist hybrid, ja.
Und, ja, auf jeden Fall.
Ja, so, da hätte ich dich auch nochmal gefragt, so um deine Einschätzung, wie entwickeln sich diese Themen? Also ersetzt das eine das andere oder wird beides stattfinden oder wie siehst du das?
Ja, gut, okay. Also die Zukunft ist ja immer ungewiss, ne? Das muss man sich klar machen und vielleicht auch noch einen kleinen Disclaimer am Anfang. Experten liegen ja oft mal auch falsch, aber jetzt mal diese beiden Vorbemerkungen beiseite geschoben. Also wenn man sich die Umfragen anschaut und so mit den Mitarbeitern spricht, dann ist schon so, dass sich so etwas etabliert, 2-3 Tage im Büro und 2-3 Tage zu Hause. Ne? Also was man früher vielleicht hatte, komplette Anwesenheit im Büro oder nur mal einen Tag im Homeoffice, das wird es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr geben. Natürlich muss man jetzt unterscheiden zwischen den Wissensmitarbeitern, die das auch können, und Mitarbeitern in der Produktion. Das ist natürlich klar, dass die diese Freiheiten da nicht genießen können. Aber ich glaube, das Homeoffice bleibt. Ich glaube allerdings auch, dass es vielleicht eine gewisse Rückbesinnung gibt, weil natürlich der persönliche Austausch durch nichts zu ersetzen ist. Also diese Mischung eben im Büro zu sein, aber man muss ja vielleicht gar nicht morgens um 8 Uhr ins Büro fahren, wenn der größte Stau ist. Man kann ja vielleicht um 11 fahren und bleibt dann 4 Stunden und fährt dann wieder ins Homeoffice. Also ich sag mal so, diese ganzen Sachen, für dich als Consultant ist das nichts Besonderes, aber diese ganze, sag ich mal, Lässigkeit, die man dabei auch gewinnt, und Lebensqualität, ich glaube, die wird niemand missen wollen und das wird auch noch sich verstärken. Aber es wird meiner Ansicht nach auch eine gewisse Rückbesinnung geben, dass die Mitarbeiter merken, ich will ja auch im Team arbeiten und dazu muss ich die anderen auch irgendwie physisch häufiger sehen und kann nicht immer nur das Ganze über ein Videocall machen. Also das ist so meine Erwartung. Es bleibt, aber ich glaube, die Mitarbeiter selber werden auch dann wieder sich wünschen, mehr zurückzukommen.
Aber es wird insgesamt einfach zu einer Selbstverständlichkeit werden.
Also richtig, es wird einfach entspannter sein. Es wird nicht mehr sein, dass man eben wirklich von morgens bis abends dann im Büro sitzt, sondern eben einfach ein paar Stunden und jeden Tag und wir müssen aber alle das noch ein bisschen lernen, ja. Also wir müssen lernen, das macht ja keinen Sinn, wenn ich ins Büro komme und alle anderen haben an dem Tag Homeoffice, ne? Dann kann ich auch zu Hause bleiben.
Ja, genau.
Das bringt ja nichts, ne? Ja. Oder man muss sich dann auch überlegen, wenn man jetzt versucht, man muss überlegen, wie mache ich denn die Räume? Das heißt, das ist ja auch der Grund, weshalb viele Firmen jetzt viel mehr Meetingräume einrichten. Weil sie natürlich sagen, wenn die Kollegen im Büro sind, dann muss ja irgendwie auch mehr interagiert werden, ohne dass natürlich die Konzentrationsfähigkeit der anderen, die im Büro sind und vielleicht sich mal auf eine Tätigkeit stärker konzentrieren müssen, darunter leidet. Also das muss man auch jetzt so ein bisschen lernen, nicht? Also wenn dann an manchen Tagen, weil man vielleicht irgendwas Besonderes anliegt, ein Großteil der Mitarbeiter im Büro sind und sind im Großraumbüro und dann wird die Stärke ausgetauscht. Naja, und dann ist natürlich ein Lärmpegel da. Das muss man auch gucken. Da muss man auch wieder ein bisschen sensibilisieren und sagen, Moment mal, du kannst dich jetzt nicht so lauthals da im Büro unterhalten, was du früher gar nicht gemacht hättest. So, ne? Also so ein bisschen so ein erneutes Lernen von einer gewissen Etikette und so weiter ist auch wichtig.
Ja, also man merkt auch, Sven, und das ist sehr schön, ja, wie gesagt, ich kenne es aus unseren Gesprächen, wir haben unsere Leidenschaftsthemen
ja.
und das dicht das Thema auf jeden Fall, du machst es mit einer hohen Leidenschaft, mit Passion und also New Work, um es mal so zu sagen, auch wie sich Arbeitsplätze da verändern oder Arbeitswelten auch verändern. Und das möchte ich, die Gelegenheit, die Steilvorlage möchte ich nochmal nutzen, nochmal ein anderes Thema nochmal aufzumachen, was ich ja jetzt auch mitbekommen habe die letzten Tage. Du bist ja nicht nur, dass du natürlich die Sachen hier bei MVC so natürlich für deine Kunden umsetzt, sondern du schaust natürlich auch, was in der Welt passiert, wie sich Dinge verändern, neue Themen. Und du warst gerade jetzt vor, glaube ich, 2-3 Wochen warst du in Israel. Ja, ja, und hast dir da natürlich auch genau diese Dinge da angeschaut, ja, was da passiert und da vielleicht auch von deiner Seite so ein bisschen, was ist so der Blick in die Welt, was passiert im Moment, was sind Themen, womit du dich auch beschäftigst, also da würde ich gerne nochmal mit dir ein bisschen sprechen, was war da so der Grund für die Israel-Reise?
Ja, wow, das ist halt, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich dass wir den Podcast hier nicht sprengen.
Ja, wir können auch eine zweite Folge machen, also das ist kein Problem.
Ja, also Israel ist natürlich aus vielerlei Hinsicht ein total spannendes Land. Ich mache seit mehreren Jahren mache ich Unternehmerreisen mit. Wir waren schon im Silicon Valley, wir waren in China. Das ist ja alles organisiert von der Tempus. Kann ich so ein bisschen Werbung machen für die auch, glaube ich, weil der Professor Knobloch das wirklich super organisiert. Also das ist eine super, super Geschichte. Israel war jetzt für mich spannend, weil da so viele Dinge zusammenkommen. Also das ist einmal Startup Nation, ich weiß nicht, ob das alle Hörer wissen, aber Israel hat die meisten Startups pro Einwohner weltweit, ist also enorm innovativ. Das ist also einmal sehr interessant, was da so die Hintergründe sind, wie die Zusammenhänge sind, auch warum das so ist. Na klar, Schwerpunkt in dem Bereich ist Security, weil natürlich Israelis ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis haben, aber auch Ernährung, weil sie ja der Wüste da viel abgetrotzt haben. So, das sind so diese Schwerpunktthemen. Aber sie machen es auch sehr intelligent. Ja, die Israelis müssen ja alle zum Militär, die Männer 3, die Frauen 2 Jahre. Und das Militär schaut dann immer schon vorher, wo sind die wirklich smartesten Kinder, und die versuchen sie in Ansicht zu binden. Und in dieser Zeit werden Netzwerke gebildet, für uns als Deutsche etwas ungewöhnlich, weil wir doch ein etwas kritisches Verhältnis zum Militär haben, aber dort ist das sehr viel selbstverständlicher. Und daraus entstehen die Netzwerke und dann geht es im Schritt weiter, dass der israelische Staat dann diese Startups fördert, aber in einer anderen Weise, als wir das tun. Bei uns ist es dann oft ein bürokratischer Prozess. Dort ist es so, wenn du einen Investor bekommen hast, dann ist der Staat bereit, da nochmal auf diesen Betrag etwas aufzustocken. Das heißt, die versuchen selber gar nicht unbedingt alles im Einzelnen zu verstehen, sondern sagen, wenn da eine erfolgreiche Geschäftsidee ist, dann setzen wir da was drauf. Also das ist mal so das eine, die Startup-Welt, die ist total interessant und super erfolgreich. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, jetzt war gerade ja diese politischen Diskussionen dort, Netanyahu und die Demonstrationen, das war auch hochinteressant, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das mal so alles von Personen zu erfahren, wie die das einschätzen, die auch in leitenden Positionen dort sind. Ja, und dann ist Israel natürlich ein Schnittpunkt der Religion. Das ist natürlich auch toll und spannend zu sehen, dass dort für verschiedene Religionen, nicht nur fürs Christentum, sondern auch für den Islam, wichtige Stätten sind. Und was für mich eben sehr interessant ist, nochmal auch aus christlicher Perspektive, dass dort die ganzen Städten aus der Bibel ja irgendwie verortet sind. Das ist aber vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Es ist einfach sehr spannend, dass man dort in Bethlehem hingehen kann, wo, ich sage jetzt mal, angeblich die Hürden den Stern gesehen haben und so weiter. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und das Dritte ist eben, das war auch die Möglichkeit, dass wir eben in Ramallah waren und dort eben junge Palästinenser getroffen haben, die auch Träume haben, die auch Startups machen wollen, die da voran wollen. Und dann so dieses ganze Geflecht zu sehen, wie sich das entwickelt und wie das so alles zusammen koexistiert.
Ja, sehr, sehr spannend. Und ich habe die Bücher von Christoph Käse, die hast du ja auch gelesen, habe ich natürlich auch verschlungen, wo er in Silicon Valley, Silicon Germany und Disrupt Yourself ja genau diese Dinge ja auch beschreibt und auch ganz oft sich ja auf Israel bezieht und was da in Israel passiert und mit welcher Geschwindigkeit auch Innovationen aus Israel da mit Startups natürlich auch weitergetragen werden. Und dass wir natürlich dann auch einfach sehen müssen, dass wir aufgrund vielleicht auch unserer Bürokratie und unseres Wirtschaftssystems da einfach komplett den Anschluss verlieren. Also es ist sicherlich, da können wir, müssen wir davon, glaube ich, lernen und müssen auch schauen, was können wir da trotz aller, ja, vielleicht eingeschränkter Möglichkeiten, die wir haben, aber trotzdem daraus natürlich an Nutzen ziehen, um da vielleicht auch Dinge für uns in unserem Kosmos zu verändern, oder?
Ja, natürlich. Also ich denke, wir brauchen einfach da eine große Offenheit, so wie es andere Nationen ja auch gemacht haben, Japaner, Chinesen und so weiter, einfach geschaut haben, wo als Deutschland noch wirklich in allen Bereichen sehr führend war, haben sie halt alles in Deutschland abgeschaut. Und wir müssen halt heute auch offen sein. Wir müssen gucken, was machen die Chinesen besser, was machen die Amerikaner besser, was machen die Israelis besser und uns einfach dann die Dinge raussuchen, die für uns passen. Und natürlich da, ich sag mal, wirklich mehr Geschwindigkeit und mehr Umsetzungsfähigkeiten zu entwickeln. Also bei den Amerikanern können wir sicherlich das Marketing und das Großdenken und auch diese Fokussierung abgucken. Bei Israelis ähnlich, das ist ja sehr, sehr fokussiert eben, wie ich gesagt habe, auf bestimmte Bereiche. Aber da haben sie eben eine enorme Expertise und eine Tiefe und bringen auch junge Menschen da sehr früh daran. Ja, und wie gesagt, so kann man überall auf der Welt eben Dinge lernen und das sollten wir auch, da sollten wir die Offenheit haben und sollten eben da viel mehr sozusagen uns abschauen und hier auf Deutschland anpassen.
Ja, lieber Sven, das ist eine sehr schöne Message, die du da noch gibst und das zeigt ja auch dein Mindset. Ja, das finde ich auch sehr schön, dass du das nochmal so auch dargestellt hast und ich glaube, da sollten wir nochmal ein paar Worte, ich gucke immer mit einem Auge auf die Uhr und denke, nein, ja. Ist die Zeit schon wieder so schnell rum? Ja, und wie du schon gesagt hast, also da gäbe es sicherlich noch eine Menge dazu zu sagen. Aber ich glaube, das macht dich als Mensch, als Unternehmer aus. Das hat man im ersten Teil sehr deutlich gemerkt, wenn du über MVC redest, wie weit du da auch denkst, ja, und wie offen du bist auch natürlich, da dich zu verändern und auch natürlich Expertisen auch mitzunehmen. Zeigt ja auch unser Prozess jetzt, unsere Vorgehensweise, dass du dafür offen bist oder offen warst. Und du bist viel unterwegs, du schaust ganz bewusst über den Tellerrand, ja. Und das machen ja viele Unternehmer nicht. Das muss man ja, glaube ich, mit aller Deutlichkeit auch sagen. Und ich glaube, das macht dich auf jeden Fall und deinen Erfolg und deinen Lebensweg aus, dass du ein sehr, sehr offener Mensch bist, ein sehr reflektierter Mensch bist und immer wieder natürlich auch da schaust, wo kannst du lernen, wo kannst du wachsen, was kannst du mitnehmen? Oder habe ich dich da nicht gut beschrieben an der Stelle?
Ja, Andreas, jetzt hast du so viel Positives über mich gesagt. Das ist mir schon unangenehm, aber es ist richtig, ich bin sehr offen. Das Offen ist eins meiner wichtigsten Kriterien. Es macht mir einfach Spaß, neue Dinge aufzunehmen. Hier in der Firma wird das denn teilweise auch ein bisschen belächelt. Hat er jetzt wieder ein Buch gelesen, war wieder auf einer Reise und so weiter, nicht? Aber für mich ist es einfach das Lebenselixier und enorm wichtig und macht einfach viel Leidenschaft und Freude in meinem Leben aus. Und ich glaube einfach, dass es für einen Unternehmer extrem wichtig ist, immer offen zu bleiben und zu schauen, was passiert auf der Welt und was kann ich davon für mein Unternehmen anwenden und wie kann ich es anwenden, wie kann ich es zur Umsetzung bringen. Denn das ist das Zweite, nicht? Nur Offenheit, nur neue Ideen bringt auch nichts. Du musst die PS ja auch auf die Straße bringen.
Das ist der entscheidende Punkt, ja. Mein lieber Sven, was wäre denn so jetzt an der Stelle nochmal so deine Botschaft? Also du hast jetzt schon viel Botschaft gesendet, dafür bin ich dir schon sehr, sehr dankbar. Hättest du denn jetzt noch was, wo du sagst, das wäre so nach allem, was du jetzt gesehen hast, erlebt hast, ja, auch jetzt in Israel mitbekommen hast, die Silicon Valley warst du auch erst vor kurzer Zeit. Was wäre so deine Message, wo du sagst, dass darauf kommt es jetzt an? Was wäre wichtig nochmal so für die Unternehmer?
Ja, also vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen, ne? Das haben wir bisher jetzt noch nicht so beleuchtet. Die makroökonomische Lage oder die Weltlage ist ja eher kompliziert. Ich brauche die verschiedenen Dinge jetzt, glaube ich, nicht ansprechen. Und es gibt viele Risiken und es hat sich auch so ein bisschen was eingetrübt, so in meiner Wahrnehmung bei viele Dinge, die früher selbstverständlicher liefen, sind irgendwie komplizierter geworden. Das ist passiert auch in kleinen zwischenmenschlichen Dingen so. Und ich würde mir doch wünschen, dass wir einerseits so die Dankbarkeit sehr rausstellen, dass wir wirklich uns klar ist, wie gut es uns geht und welche Möglichkeiten wir haben und nicht immer sozusagen nur auf die Beschränkungen schauen. Also das, denke ich, ist ganz wichtig. Also aber und bei aller Dankbarkeit aber schon auch sagen, nee, wir müssen in Deutschland hier mehr Geschwindigkeit und mehr Zukunft einfach angehen und uns nicht zu klein machen, sondern wirklich auf unsere Stärken besinnen und mutig nach vorne schreiten.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Lieber Sven, ich sag dir erstmal an der Stelle vielen Dank für deine offenen Worte und für deine vielen, vielen Ideen, die du da nochmal hier auch kundtust. Auch ich freue mich wirklich weiter auf unseren Prozess, ja, auf die Dinge, die wir uns da zusammen auch vorgenommen haben. Wir haben uns doch ein paar sehr anspruchsvolle Ziele gesteckt. Wir werden in den nächsten Jahren darüber berichten, was wir geschafft haben. Dass wir beide natürlich aber auch Pragmaten, dass wir das auch erreichen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und von daher vielen, vielen Dank erstmal für unser Gespräch. Und freue mich auf unsere nächsten gemeinsamen Treffen und die Umsetzung bei MVC.
Ja, Andreas, ich danke dir. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, die Zeit ist wirklich verflogen. Und an dieser Stelle sei natürlich nochmal der Hinweis auch gemacht. Ja, wir werden am 16. Mai, es ist gar nicht mehr lang, werden wir dieses Jahr in einer besonderen Location, wir dürfen ausnahmsweise mal nicht zur Allianz gehen, wo wir ja die letzten Jahre mal waren, aber wir haben eine Location gefunden, die auch etwas ganz Besonderes bietet. Und jetzt könnte ja einer ahnen, dass vielleicht meine Affinität da eine kleine Rolle gespielt hat, ist aber nur ein bisschen so. Wir gehen zum Biberer Berg, ja, nach Offenbach und werden da im VIP-Bereich, ja, dieses Jahr, das ist wirklich ein toller Ort, werden wir unsere Veranstaltung haben, der besten Arbeitgeber Hessens, ja, am 16. Mai. Wir haben fast 100 Unternehmen, die dieses Jahr mitgemacht haben in Hessen, also die sich für Great Place to Work dieses Jahr beworben haben. Und die eigentliche Zeremonie der Verleihung war ja jetzt schon vor 3 Wochen in Köln. Wir wollen aber doch mal die Gelegenheit nutzen und wollen da die hessischen Unternehmen noch mal ganz besonders natürlich herausstellen. Es wird eine spannende Veranstaltung werden. Es wird wieder ein Live-Podcast auf der Bühne geben. Es wird spannende Workshops geben an dem Tag. Also deswegen darf ich schon mal dafür werben. 16.5. ja in Offenbach. Unsere Roundtables finden natürlich wieder statt. Ja, der nächste ist sogar schon nächste Woche wieder in Frankfurt am ersten Donnerstag im Monat, ja immer im Frankfurter Airport Center, da wo Sven und ich uns auch zum ersten Mal da offiziell getroffen haben. Vorher hatten wir uns schon auf den Veranstaltungen mal gesehen, aber da sind wir wirklich dann tatsächlich in Kontakt gekommen. Also auch die Veranstaltungen lohnen sich. Und wenn Sie so spannende Menschen kennenlernen wollen wie Sven Damberger, die Jökel-Brüder, Frank Sommerlatt, ja und, dann können wir Ihnen diese Veranstaltung nur empfehlen. Ja, in dem Sinne, ich freue mich wieder auf die nächsten Dinge, die da anstehen. Wünsche allen natürlich ganz, ganz viel Erfolg und Freude bei dem, was sie tun. Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was wir machen. Und sag eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick. Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.